Liebe Geschwister, wir beginnen heute parallel zu unserer Betrachtung der Offenbarung eine neue Serie von Botschaften über den Brief an die Epheser. Heute werden wir lediglich nur eine Einführung in diesen Brief geben und nur die beiden Verse betrachten. Das heißt, Paulus Gruß an die Briefempfänger. Ich lese diese Verse, die als Grundlage für die heutige Predigt dienen sollen. Brief des Apostel Paulus an die Epheser, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, wir und dir danken, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Du hast uns deinen Geist gegeben und vor allem hast du uns auch dein Wort gegeben, was wirklich unser Trost ist, was uns ein Licht ist in dieser dunklen Welt. Herr, wir danken dir für die wunderbaren Dinge, die in diesem Brief von Paulus an die Epheser geschrieben sind. Das ist wirklich eine große Ermutigung, ein Trost, einen solchen Einblick in deinen ewigen Plan zu bekommen. Herr, segne uns auch durch das Studium dieses Briefes. Wir bitten dich, dass du uns fähig machst, auch die Wahrheiten zu verstehen, die darin enthalten sind, und die Schönheit dieser Verheißungen und Dingen, die wir dort in diesem Brief finden. Bitte segne uns und lass uns wirklich dadurch ermutigt werden, dass wir dich preisen, dass wir dir danken und zu deiner Ehre leben. Amen. Ja, wenn beispielsweise die Briefe des Paulus an die Römer und an die Galater ihre Bedeutung im theologischen Bereich finden, vereint der Epheserbrief sowohl Lehre, Qualität der Lehre, als auch inhaltliche Schönheit. Wenn man diesen Brief liest, dann merkt man, welche Schönheit darin enthalten ist. Und nicht nur ohne Grund war dieser Brief des Paulus an die Epheser seit jeher der Lieblingsbrief vieler Christen. Einige haben diesen Brief sogar als die Krone der Paulusbriefe bezeichnet. Die Quintessenz, die Krone, das Beste. Wahrscheinlich, weil er, dieser Brief, eine solche herrliche Vision der Gemeinde und von ihrer Beziehung zum erhabenen Christus bietet. Lass uns wirklich begreifen, für uns nehmen, was darin enthalten ist. Wenn man heute die Gemeinde Jesu betrachtet, dann würde man sagen, also da ist doch eine Diskrepanz zwischen dem, was wir hier lesen, und dem, was wir sehen. Aber das ist Gottes Wort. Das ist so, wie Gott die Gemeinde sieht, die er durch Jesus Christus auch errettet hat. Es geht, wie gesagt, in diesem Brief um die Gemeinde Jesu, die Kirche. Und wenn Paulus in diesem Brief von der Gemeinde spricht, bezieht er sich nicht auf eine bestimmte Ortsgemeinde, wo da steht, das ist der Brief des Paulus an die Epheser, sondern er bezieht sich auf die Gesamtheit derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Für ihn bleibt Gemeinde, und das ist sehr wichtig, das zu sagen, Gemeinde bleibt jedoch etwas Erkennbares, etwas Sichtbares, etwas Konkretes, Ob es denjenigen nicht passt, die heute meinen, man könnte seinen Glauben leben, ohne sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen. Wir haben heute ein Missverständnis, was wir unsichtbare Gemeinde nennen. Viele Christen oder Menschen, die sich als Christen bezeichnen, denken, es ist egal, ob ich in einer Ortsgemeinde bin oder ob ich mein Leben so führe, da bin ich sowieso Mitglied der Gemeinde. Ich wiederhole, für Paulus umfasst, und das werden wir auch in diesem Brief sehen, die Gemeinde umfasst alle jene, die sich an bestimmten Orten, die Gemeinde ist nicht auf einen einzigen Ort beschränkt, Rom oder Ephesus, und die Gemeinde umfasst alle die Gläubige an Jesus Christus, die sich an bestimmten Orten regelmäßig versammeln, um ihren Glauben an den auferstandenen Christus zu bekennen und die brüderliche Liebe zu leben. Das ist Gemeinde und nicht etwas anderes. Wenn wir heute diesen Brief lesen, dann lesen wir die einleitenden Worte: Paulus, Apostel des Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen Christus Jesus, die in Ephesus sind. In den griechischen Handschriften, die uns zur Verfügung stehen, ist der Name der Stadt Ephesus in der Tat nicht zu finden. Das wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber wir lesen Paulus durch den Willen Gottes an die Heiligen, also Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen, Gläubigen Christus Jesus, die in Lücke sind. Der Grund dafür ist, dass es sich ursprünglich bei diesem Brief wahrscheinlich nicht um einen speziellen Brief an die Gemeinde Ephesus adressiert, sondern um einen Rundbrief, der vervielfältigt und an mehrere Gemeinden in Kleinasien geschickt wurde. Wir haben zum Beispiel auch die Offenbarung. Die Offenbarung wird an mehrere Gemeinden adressiert. Und damals konnte man die Briefe nicht einfach so fotokopieren oder vervielfältigen, sondern das wurde abgeschrieben. Und da hat man eine Lücke gelassen. Und da, wo die Lücke stand, hat man den Namen der Gemeinde geschrieben, die diesen Brief, die eine Kopie von diesem Brief auch empfangen hat. Ein starkes Argument für diese These, dass es ein Rundbrief war, ist, dass in diesem Brief der Apostel Paulus gar keine persönlichen Worte für die Christen der Gemeinde von Ephesus hat, die er jedoch sehr gut kannte. Da er dort mehrere Jahre tätig war, das werden wir mal sehen. Und wir wissen auch zum Beispiel aus dem Buch der Offenbarung, wie gesagt, dass es in der Provinz Asien, also Asien ist nicht heute so wie ein Kontinent, sondern das ist der westliche Teil der heutigen Türkei, dass es verschiedene Gemeinden gab. Neben der Gemeinde in Ephesus gab es weitere Gemeinden. Die Gemeinde, die im Buch der Offenbarung erwähnt werden. Smyrna, nördlich von Ephesus, heute Izmir. Es gibt immer noch eine Gemeinde in Izmir, und das freut mich auch zu sehen. Das ist ein Segen, weil diese Gemeinde von Smyrna, wir sehen auch, war eine treue Gemeinde und Gott hat sie gesegnet. Und auch heutzutage in der Türkei gibt es eine starke Gemeinde in Izmir. Aber auch in Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia und Laodicea. Und dazu kommen auch Gemeinden, die nicht im Buch der Offenbarung erwähnt sind, aber von denen wir wissen, es gab welche. Und es gab auch einen Brief an die Kolosseer, an die Gemeinden Kolosse, auch in der Stadt Hierapolis, die auch in der Nähe von Kolosse war. Und in seinem Brief an die Kolosser, Paulus auch gleichzeitig, also zu dieser Zeit auch geschrieben hat, erwähnt Paulus einen Brief an die Laodicea, der auch von Tychikus ist ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, der wahrscheinlich diese Briefe dort mitgebracht hat, und er hat die Gemeinde besucht und hat diesen Briefen dort übergeben. Und Paulus sagt, also wenn ihr den Brief, der auch vor der Gemeinde Laodicea bestimmt war, bekommt, dann lest auch diesen Brief. Aber gut, das ist natürlich eine Hypothese, weil wenn man davon ausgeht, dass dieser Brief an die Epheser ein Rundbrief war, dann kann man auch davon ausgehen, dass Paulus auch eine Kopie dieses Briefes direkt an die Kolosser, neben seinem Brief an die Kolosser auch adressiert hätte. Lass uns zunächst, bevor wir weitergehen in dieser Predigt, auch etwas über die Beziehung sagen, die zwischen Paulus und den Ephesern existiert hat, die es gab. Paulus kam am Ende seiner zweiten Missionsreise nach Ephesus. Wir wissen, die erste Missionsreise beschränkte sich an Gemeinden in Galatien, also Pamphylien, diese Region südlich der Türkei. Und dann während der zweiten Missionsreise ging Paulus ganz schnell durch Kleinasien und Richtung Griechenland, Mazedonien, Philippi, Thessalonik und dann bis nach Athen und Korinth. Und nach Ephesus ging er am Ende dieser zweiten Missionsreise. Nachdem er insbesondere eine lange Zeit in der Stadt Korinth gewesen ist und diese Stadt evangelisiert hat, es wird auch erwähnt im Apostelgeschichte, dass er eineinhalb Jahre lang dort geblieben ist, dann ging Paulus zurück nach Antiochia in Syrien, die seine Heimatsgemeinde war. Und es scheint, dass es hier auf der Rückreise nach Antiochia, dass er einen Zwischenstopp in Ephesus eingelegt hat. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass seine Gefährten Priscilla und Aquila sich dort niederlassen wollten. Und der Grund da ist auch, dass Ephesus keine Stadt direkt am Meer lag, sondern es war kein Hafen, sondern einige Kilometer entfernt vom Meer, vom Ägäischen Meer. Und wahrscheinlich wollte Paulus noch also Aquila und Priscilla dort begleiten, bevor er dann nach Antiochia zurückgegangen ist. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass Paulus, als er dort in Ephesus zum ersten Mal war, wie üblich einen ersten Kontakt zu den Juden in dieser Stadt hergestellt hat. Und als er gemerkt hat, dass sie interessiert waren, dass ihr Interesse groß war, versprach ihnen, wiederzukommen. Lesen dort, ich fahre jetzt zurück, aber ich werde zurückkommen und ich werde Zeit mit euch verbringen. Und tatsächlich, auf seine dritten Missionsreise ließ sich Paulus dauerhaft in dieser Stadt nieder. Er ging wieder durch Kleinasien, besuchte die Gemeinden, hauptsächlich die während der ersten Missionsreise gegründet wurde, und dann ging er direkt nach Ephesus. Und Paulus blieb dann fast 3 Jahre in Ephesus. Zunächst lehrte er, lesen wir, 3 Monate lang in der Synagoge. Er hielt sein Wort, hat gemerkt, dass die Juden Interesse hatten an das Evangelium, aber nach 3 Monaten hat sich gezeigt, dass die Juden dieser Stadt Ephesus zunehmend gegen ihn waren. Wie es oft der Fall war, auch in Korinth, hat Paulus nach einer Weile gemerkt, wenn es wirklich um das Evangelium geht, dann ist die Feindseligkeit der Juden sehr groß. Und Paulus, wie er auch in Korinth getan hat, hat sich von der Synagoge getrennt und wahrscheinlich eine Schule dort gemietet hat, also Räumlichkeit in eine Schule. Der Name der Besitzer wird auch genannt, ein sogenannter Tyrannus. Und 2 Jahre lang, lesen wir, hat er dort täglich evangelisiert und gelehrt. Das muss man sich vorstellen. 2 Jahre lang, jeden Tag hat Paulus das Evangelium verkündet, gelehrt, Gespräche mit den Menschen geführt und vielleicht auch in den Häusern. Apostelgeschichte 19, Vers 10 lesen wir, dass der Dienst des Paulus in Ephesus so erfolgreich war, dass alle Bewohner der Provinz Asien, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Wenn da steht, alle haben das gehört, also ist wahrscheinlich nicht die absolute Gesamtheit, aber das ist ein starker Ausdruck, um zu sagen, also fast alle haben das gehört. Und vielleicht alle, mehr oder weniger. Und es war wahrscheinlich in dieser Zeit, dass Männer wie Epaphras auch zum Glauben gekommen sind und später, nachdem sie die Lehre des Paulus empfangen haben, nachdem sie ausgebildet wurden und vorbereitet waren für den Dienst, auch weitere Gemeinden gegründet haben. Und wahrscheinlich hat jemand wie Epaphras die Gemeinde in Kolosse, in Laodicea und Hierapolis gegründet. Paulus selbst war nie in Kolosse. Also wenn er den Brief schreibt, das sagt er, ich kenne euch nicht, aber ich habe von euch gehört. Und wir wissen, dass Epaphras derjenige war, der auch dem Paulus erzählt hat, was dort passiert ist. Wir lesen noch in der Apostelgeschichte, dass Paulus' Wirken in Ephesus auch durch erstaunliche Wunder und Zeichen bekräftigt wurde. Und diese Wunder und Zeichen haben dazu beigetragen, dass die Menschen überzeugt wurden. Und viele haben sich bekehrt. Und wir lesen, viele haben sich vom Okkultismus bekehrt. Und ihre Bekehrung war so radikal und so tief, dass sie ihre teure Zauberbücher verbrannt haben. Haben sie nicht weiterverkauft, sondern sie haben sie verbrannt. Ein Zeichen, dass sie sich radikal von der Finsternis zum Licht gewandt haben. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 19, Vers 21, und nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, also diese ganze, was da passiert ist, diese vielen Bekehrungen, nahm sich Paulus im Geist vor, das heißt innerlich, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen. Paulus' Ziel war nicht nur zu evangelisieren, nicht nur durch die Gegend zu gehen und das Evangelium zu sagen, sondern er dachte immer an seine Landsleute in Judäa, vor allem die sich zu Jeshua bekehrt hatten und die verfolgt wurden und die auch unter erbärmlichen Umständen gelebt haben. Und deshalb hat er sich, und wir lesen sehr viel über dieses Projekt, auch Gelder zu sammeln für die Christen in Judäa, in den vielen Briefen des Paulus. Und das war seine Absicht, bevor er nach Jerusalem zurückging und dort diese Sammlung zurückbrachte, auch die Gemeinde zu besuchen und dort die Gelder zu sammeln. Und zu diesem Zweck, am Ende seines Aufenthalts in Ephesus, schickte er seine Mitarbeiter Timotheus und Erastus nach Mazedonien, in die Gemeinde wie zum Beispiel von Philippi und Thessalonik. Und das wird auch nicht erwähnt, aber wir wissen das auf dem zweiten Korintherbrief, schickte er auch Titus und auch einen anderen unbekannten Bruder nach Korinth. Und während sie dort waren, diese Mitarbeiter, in der Zwischenzeit, als Paulus blieb auch eine Zeit lang in Ephesus, brachen Unruhe aus. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, die von bestimmten Juwelierer, Goldschmiede oder Silberschmiede geschürt wurden. Die kleine Tempel der Göttin Artemis aus Silber hergestellt haben. Und wir lesen am Anfang von Kapitel 20 der Apostelgeschichte, dass Paulus, nachdem sich diese Unruhen gelegt hatten und später sich von den Gläubigen dort verabschiedete und nach Mazedonien reise und später auch nach Griechenland, um dort die Spenden zu sammeln. Und während der Schiffsreise nach Jerusalem, als er wahrscheinlich von Korinth nach Jerusalem zurückreiste, hielt er erneut südlich von der Stadt Ephesus in Milet, um sich dort von den Ältesten der Gemeinde von Ephesus zu verabschieden. Und wir haben wunderbare Worte dort in Apostelgeschichte 20, diese Abschiedsworte des Paulus an die Ältesten der Gemeinde. Er konnte wahrscheinlich nicht die ganze Gemeinde bestellen, aber die Ältesten zumindest. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das lesen. Also wir sehen, welche Liebe Paulus auch für diese Menschen hatte. Und er sagte, ich habe euch alles verkündigt, was ich wusste über den Plan Gottes. Und ich habe ein gutes Gewissen. Mir kann man nichts vorwerfen. Und ich übergebe euch der Gnade Gottes. Paulus hat sicherlich sein Leben lang auch für diese Gemeinde gebetet. Aber anscheinend kehrte er nie wieder in Ephesus zurück. Und später lesen wir, dass die Arbeit, also die Koordinationsarbeit, weil es auch Ältesten gab in der Gemeinde in Ephesus, auch von Leuten wie Timotheus und sogar noch später von dem Apostel Johannes auch übernommen wurde. Und diese Menschen haben die Gemeinde dort beaufsichtigt. So viel zu Paulus' Aufenthalt in Ephesus. Jetzt kommen wir zu dem Brief hier, den Paulus schreibt. Worum geht es in diesem Brief? Paulus hat diesen Brief wahrscheinlich Jahre später, während seiner ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben. Also Paulus wurde nach seiner Rückkehr in Jerusalem von den festgenommen. Er wurde den Römer überliefert und wir kennen die Geschichte am Ende der Apostelgeschichte. Er hat wahrscheinlich eine lange Zeit dort in Caesarea Maritima verbracht. Er hat an den Kaiser appelliert, weil er ein römischer Bürger war und musste lange warten und dann musste er nach Rom und dann musste er dort auf seinen Prozess in Rom warten, wahrscheinlich auch mehrere Jahre. Das führt uns von den Jahren 58 nach Christus wahrscheinlich bis zum Jahr 62 nach Christus. Und dort hat er diese Briefe an die Epheser, Brief an die Philipper, Brief an Kolosser und an Philemon auch geschrieben. Es geht nicht in diesem Brief an die Epheser in erster Linie darum, wie der Einzelne gerettet wird. Also wenn wir zum Beispiel den Galaterbrief lesen, den Römerbrief, dann merken wir, dass Paulus sich an die Menschen im Einzelnen wendet und erklärt ihnen, wie sie durch das Evangelium gerettet werden können. Er warnt auch vor Irrlehren, warnt vor Gesetzlichkeit oder ähnlichen Dingen. Es geht ja auch nicht hier um die Rechtfertigung des Sünders im Epheserbrief in erster Linie. Paulus spricht auch nicht über seine Beziehung zu den örtlichen Gemeinden. Er spricht auch nicht über die Probleme, mit denen sie konfrontiert war. Nee, dieser Brief, wenn man ihn überfliegt, vermittelt den Eindruck vermittelt einen positiven Eindruck. Also Paulus staunt über die Gemeinde im Allgemeinen, also nicht die Gemeinde, die spezielle örtliche Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu im Allgemeinen. Und er bewundert, was Gott in seinem Plan auch gemacht hat. Das Hauptthema des Briefes, könnte man sagen, ist die Einheit, die unter Christen trotz ihrer Unterschiede besteht. Die Einheit, die da besteht. Gott rettet Männer und Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen. Er rettet Männer und Frauen mit unterschiedlichen Herkünften aus verschiedenen Rassen, Regionen, Ländern. Und er bringt Menschen, die normalerweise nichts gemeinsam hätten, in der Gemeinde zusammen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Mein Eindruck ist, dass wir heute immer mehr Gemeinden haben, wo Menschen zusammenkommen, die zusammenpassen. Man sucht sich eine Gemeinde, die dem entspricht, was man sich vorstellt von Gemeinde. Es gibt Gemeinde für Akademiker. Es gibt Gemeinde für Drogensüchtige. Es gibt Gemeinde für Intellektuelle. Es gibt Gemeinde für Armen. Es gibt Gemeinde für dieses Volk und jenes Volk. Aber das ist nicht, was wir, das Bild von der Gemeinde, das wir hier haben. Die Gemeinde ist eine Einheit von Menschen, von Griechen, von Skythen, von Gelehrten, von Menschen, die nicht so viel wissen, die zusammenkommen, weil sie einen gemeinsamen Glauben an Jesus Christus haben und sie lernen auch zusammen zu leben. Sie lernen mit den Schwächen der anderen umzugehen. Und diese Menschen zu lieben, die sie vielleicht, wenn sie keine Christen wären, nicht lieben würden. Diese Einheit in der Vielfalt, das ist wichtig, also man könnte das auch so betiteln, Einheit in der Vielfalt. Diese Einheit in der Vielfalt ist möglich, weil Gott diesen Menschen ein neues Leben in Jesus Christus geschenkt hat. Die Menschen haben eine neue Natur bekommen und diese Natur, die sie von Gott bekommen haben, befähigt sie auch so zu leben und das zu verstehen und das auch zu praktizieren, was Gott will. Durch Christus und in Christus, und wir werden sehen, dass dieser in Christus immer wieder vorkommt in diesem Brief, und wir werden uns auch fragen, was bedeutet das, wenn Paulus sagt, in Christus? In Christus hat Gott eine neue Gesellschaft, beziehungsweise eine neue Menschheit geschaffen. Es ist eine neue Schöpfung. Die Gemeinde ist eine neue Schöpfung. Es gab eine erste Schöpfung, als Gott Adam und Eva erschaffen hat. Und wir wissen, was daraus gekommen, entstanden ist. Gott schafft etwas Neues durch die Gemeinde. Eine neue Menschheit, eine neue Gesellschaft. Und diese Gesellschaft wird von neuen Normen bestimmt. Deshalb dieser Unterschied zwischen Gemeinde und Welt. Nicht die Normen, nicht die Prinzipien der Welt herrschen in der Gemeinde, sondern neue Normen, neue Prinzipien. Und die Folgen davon ist, dass die Beziehung zwischen diesen Menschen, die Beziehung untereinander und die Beziehung dieser neuen Menschen zur Welt radikal erneuert werden. Ich stelle fest, heute, wenn ich die Gemeinde Jesu sehe und auch wenn ich mein eigenes Leben sehe, dass es, wie gesagt, eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was Gott sich ausgedacht hat und was die Realität ist. Die Sünde vor allem beherrscht vielen von uns. Aber das ist der Plan Gottes. Und das ist so, wie er die Gemeinde sieht. Es ist die Gemeinde, die er sich wünscht. Und auch wenn wir manchmal mit der traurigen Realität konfrontiert sind, müssen wir auch die Gemeinde so sehen. Und wir müssen in unserem Leben so wirken, dass wir Gottes Ziele auch erreichen wollen. Im Brief an die Epheser spricht auch Paulus von dem Erlösungsplan, den Gott von Ewigkeit her gefasst hat. Und wenn Paulus sich Gedanken über diesen Erlösungsplan macht, dann ist es für ihn nicht etwas Beliebiges, sondern er staunt darüber, was sich Gott ausgedacht hat. Es ist ein Wunder. Und er staunt auch darüber, wie der Herr diesen Plan in der Geschichte umsetzt. Und wer ist im Mittelpunkt dieses Plans? Es sind nicht irgendein beliebige Menschen, sondern das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist im Mittelpunkt dieses Plans. Und wir haben in dem Maßen Anteil an diesem Plan, indem wir an ihm durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben gebunden sind. Steht hier, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen. Wir haben Anteil an dem Erlösungsplan Gottes in dem Maßen, dass wir wirklich in Christus gefunden werden, dass wir mit ihm in Verbindung leben. Der Brief an die Epheser stellt auch eine Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament her. Wenn wir diese Verbindung oder es ist ein Unterschied auch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament verstehen wollen, dann müssen wir den Epheserbrief lesen. In Gottes Plan gibt es nicht zwei Völker, Juden und Nicht-Juden, sondern nur ein Volk. Auch wenn Gott sich früher nicht den Heiden zuwandte, wie es mit Israel getan hat, es ist aber jetzt sein Plan, ein Volk zu binden, wo es keine Unterschiede mehr gibt. Und wir werden mal sehen, vor allem in Kapitel 3, dass Paulus von einer Scheidewand spricht, von einer Trennung spricht, die jetzt abgerissen wurde, sodass Juden und Nichtjuden zu einem Volk vereint werden in Jesus Christus. Und es gibt auch keinen Grund, auch anzunehmen, dass dieser Unterschied auch in der Zukunft wieder in Kraft sein wird. Epheser 3, Vers 6 zum Beispiel, da lesen wir, die Heiden sind Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung, er spricht der Verheißungen, die an Israel gemacht wurden, in Christus durch das Evangelium. In der Gemeinde gibt es auch eine Vielzahl von Diensten. Paulus wird auch von den Diensten sprechen, die in der Gemeinde existieren, weil diese Diensten sind wichtig, um die Gemeinde zu erbauen, die Gemeinde zu bilden, zu stärken. Er spricht auch von der sozialen Vielfalt in der Gemeinde. Nicht nur Unterschiede, Rassenunterschiede oder soziale Unterschiede, gesellschaftliche Unterschiede, sondern Unterschiede auch zwischen Mann und Frau. Paulus sagt nicht, es gibt nur ein Gender. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Du kannst eine bestimmte Kultur haben, du kannst eine bestimmte Erziehung haben. Auch wenn diese Vielfalt bestehen bleibt wie in der Welt, alles, was dort in der Gemeinde geschieht, alles, was in der Gemeinde getan wird, soll dem Gemeinwohl dienen, soll die Einheit stärken, die Gott möchte. Alles soll dazu beitragen, dass der andere im Glauben wachsen kann, dass er Gott mehr und mehr erkennen kann und dass Gott dadurch verherrlicht wird. So wird Gott verherrlicht, indem wir tun, was er sagt, indem jeder in der Gemeinde aufgebaut wird. Und das ist nur möglich, sagt Paulus, wenn man den anderen als höherwertig als sich selbst ansieht. Das sind keine Prinzipien dieser Welt, wo jeder versucht, der Beste zu sein. Prinzipien, die in der Gemeinde herrschen, sind Prinzipien der Bescheidenheit, der Demut, der Nächstenliebe. Ich soll den anderen höherwertig als mich selbst betrachten. In dieser Hinsicht müssen sich Christen von der Welt unterscheiden. Wir leben heute, und das ist traurig, in einer Welt, wo die Christen sich nicht mehr grundsätzlich von der Welt unterscheiden. Das ist das größte Problem der Gemeinde. Der Epheserbrief lehrt, Christen sollen sich radikal von der Welt unterscheiden. Man muss den Unterschied sehen. Okay, lass uns jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, lass uns jetzt die Verse 1 und 2 kurz betrachten. Zunächst den Eingangsgruß des Paulus hier. Ja, aus der Tatsache, dass es hier keine persönlichen Worte für die Empfänger des Briefes gibt, haben einige aus meiner Sicht fälschlicherweise geschlossen, dass der Brief nicht vom Apostel Paulus stammen würde. Wir haben aber gesehen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass es sich wahrscheinlich um einen Rundbrief handelte. Deshalb fehlen auch diese persönlichen Worte des Paulus an die Menschen in Ephesus, die er sehr gut kannte. Aber zu Beginn dieses Briefes dann haben viel Grund zu denken, dass Paulus der Autor dieses Briefes ist. Zu Beginn des Briefes identifiziert sich Paulus eindeutig als Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Und wenn ihr auch die anderen Briefen vergleicht, dann werdet ihr mal sehen, dass Paulus immer mit diesen Dingen beginnt. Paulus, Apostel Jesu Christi, nicht durch den Willen eines Menschen oder durch Menschen, sondern durch eine Berufung des Herrn Jesus Christus. Paulus ist ein Mensch, dem Jesus Christus persönlich begegnet ist. Er war kein Jünger, kein Apostel wie die 12 anderen, aber Jesus ist ihm erschienen und hat ihn zum Apostelamt berufen. Paulus ist deshalb nicht ein Apostel, weil er es selbst wollte oder von Menschen dazu aufgrund seiner Fähigkeiten bestimmt wurde. Er ist ein Apostel, weil Christus ihm erschienen ist und ihn dazu berufen hat. Paulus will auch damit betonen, wenn er sagt, dass er Apostel durch den Willen Gottes geworden ist, er will betonen, dass alles, was wir selbst, nicht nur was Apostel empfangen, sondern was wir empfangen, wir als normale Christen, auch unsere Errettung, alles verdanken wir der Gnade und dem souveränen Willen Gottes. Alles, was geschieht, alles, was wir haben, geschieht, weil Gott es gewollt hat. Und das ist auch ein wichtiges Thema in diesem Brief. Paulus wendet sich an die Heiligen und Gläubigen. Er sagt, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Damit meint er, Gläubigen, also Christen, sind das heilige Volk Gottes. Sie sind heilig, das heilige Volk Gottes. Und sie sind auch diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Was sie kennzeichnet, ist ihr Glauben an Jesus Christus. Gucken wir uns zuerst an, was er meint mit heilig. Ich denke, er meint nicht mit diesem Wort heilig Menschen, die besonders hingebungsvoll oder tugendhaft sind. Das Verständnis, was man zum Beispiel von der katholischen Kirche hat, also ich komme aus der katholischen Kirche und damals, als man von den Heiligen gesprochen hat, hat man von bestimmten Menschen gesprochen, die weit über den normalen Maß gelebt haben. Nein, das meint Paulus nicht. Diese Christen sind heilig, weil sie für Gott abgesondert wurden. Bereits im Alten Testament wurde das Volk Israel als heiliges Volk angesehen, weil es sich von den anderen Völkern unterschieden hat, weil dieses Volk ganz besonders für Gott abgesondert wurde. Und heute geschieht genau das Gleiche im Plan Gottes. Wir Christen werden abgesondert, ausgesondert, um ihm zu dienen. Das ist die Bedeutung von heilig hier. Wir gehören auch nicht diesem heiligen Volk, weil wir geglaubt haben, weil wir mehr erkannt haben als den Rest der Menschheit oder weil wir irgendwelche Verdienste haben, sondern vor allem, weil Gott uns auserwählt hat und einen heiligen Ruf an uns gerichtet hat. Das ist auch, was Paulus ganz besonders im Kapitel 2 auch erklären wird. Zweitens, die Mitgliedschaft in der Gemeinde, also die Teilhabe an der Gemeinde äußert sich darin, dass wir an Jesus Christus glauben. Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Wenn du heute Menschen fragst, was verstehst du mit an Jesus glauben? Sagt, ja, ich erkenne, Jesus ist eine besondere Person und wenn ich zu ihm bete, dann merke ich, dass er mir hilft, dass er ein lebendiger Herr ist und so weiter. Aber hier gibt uns Paulus eine Definition, eine genauere Definition von dem Glauben. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 13 wird er sagen, dass wir geglaubt haben, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben, das Evangelium unserer Errettung. Und in Kapitel 2, Vers 8 sagt auch Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir werden mal sehen, dass auch der Glaube Gottes Gabe ist. Wir sehen also, dass der biblische Glaube nicht etwas Schwammiges ist, nicht ein unklares Gefühl, ein gutes Gefühl, dass Jesus uns lieb hat, sondern mehr als das. Es ist eine vom Heiligen Geist erzeugte Gewissheit, Erkenntnis, die auf der Errettung beruht, die Gott im Evangelium offenbart hat. Der Glaube stützt sich auf etwas, was Gott in dem Evangelium geoffenbart hat. Und es geht darum, dass wir das Evangelium verstehen und wie wir gerettet werden, damit wir wirklich an Jesus Christus glauben. Es ist auch interessant, übrigens, dass Paulus von den Gläubigen nicht als denjenigen spricht, die an Jesus Christus glauben. Hier sagt er nicht, ist interessant, er sagt an die Heiligen, in Gläubigen an Christus, sondern in Christus. Das sind diejenigen, die in Christus sind. Es zeigt auch, dass der Glaube etwas zu dem Gesamtpaket gehört, was Gott uns gegeben hat, was dazu geführt hat, dass wir in Christus jetzt leben. Wir werden später im Detail sehen, was es für Paulus bedeutet, in Christus Jesus zu sein. Sagen wir jetzt nur kurz einfach, dass wir das, was wir sind, die kürzeste Definition von diesem Begriff, in Christus zu sein, alles, was wir sind, verdanken wir Jesus Christus. Und Gott schenkt uns seinen reichen Segen, er spendet uns seinen Segen, weil er uns in seinem Sohn sieht. Der Segen Gottes kommt nicht unabhängig von Jesus Christus. Wenn Gott dich segnet, dann segnet er dich in Jesus Christus, solange du, weil du in Jesus Christus bist. Dann sagt im Vers 2, Paulus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In vielen Kirchen sind dies auch die Worte, mit denen die Gläubigen zu Beginn eines Gottesdienstes begrüßt werden. Vielleicht könnten wir das auch einführen. Also viele, wenn sie einen Gottesdienst beginnen, sagen wir, begrüßen die Versammlung mit diesen Worten, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aber was bedeutet diese Begrüßung? Wir müssen uns auch fragen, was bedeutet Gnade und Friede? Was beinhaltet dieser Gruß? Was ist zunächst einmal Gnade? Das griechische Wort für Gnade, Charis oder Charis, ist ein Wort, das in dem griechischen Vokabular existiert hat. Es gab auch sogar Göttinnen, die einen solchen Namen hatten, obwohl auf Griechisch ist es eher ein männlicher Name. Was bedeutet Charis auf Griechisch? Das charakterisiert im Prinzip, was Freude und Vergnügen bereitet, was schön und anmutig ist. Und wir haben das immer noch in unserem Vokabular. In erster Linie, gnädig heißt also, sagen wir, gnädige Frau, oder ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber man spricht ja zum Beispiel von einer anmutigen Frau, dass sie graziös ist. Das kommt von diesem Grace auf Englisch, ja. Anmutig, lieb, schön und angenehm, das ist jemand, der gnädig ist. Das Neue Testament und insbesondere Paulus in seinen Briefen definieren Gnade anders. Paulus definiert die Gnade als die unverdiente Gunst Gottes für diejenigen, die er auserwählt und gerettet hat. Das ist die Definition der Gnade Gottes für Paulus. Und das ist mehr dem hebräischen Konzept der Gnade näher. Also Chesed ist die Barmherzigkeit Gottes, die Treue Gottes gegenüber seinem Volk. Und es ist nicht klar, warum Paulus dieses Wort Charis auf Griechisch gewählt hat. Vielleicht, weil die Gewissheit, dass Gott uns liebt, eine wunderschöne Sache ist und große Freude bereitet. Es gibt, wenn wir von Gnade reden, zwei Arten von Gnade. Die erste Definition der Gnade oder das erste Gnadenkonzept betrifft Gottes Einstellung gegenüber seinen erlösten Kindern. Das ist die Einstellung Gottes uns gegenüber. Gott ist uns gnädig. Das heißt, wie er uns sieht, wie er uns behandelt, er tut das mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit guten Absichten. Aber es gibt auch eine andere Definition der Gnade. Das ist auch das Handeln Gottes in unserem Leben. Das ist auch etwas, was Gott in uns spendet, was uns auch verändert und uns auch Jesus Christus ähnlicher macht. Also zwei Konzepte von Gnade. Wir werden mal sehen zum Beispiel, dass die Gnadengaben dazu dienen, dass wir auch diese Veränderung erleben. Gott ist gnädig, das ist die erste Definition, diese Einstellung Gottes uns gegenüber. Der ist uns gnädig, weil er unsere Sünden auf der Grundlage des Opfers seines Sohnes vergibt. Gnade bedeutet Vergebung der Sünden. Und auch, das ist sehr wichtig, weil er uns auf der Grundlage der Gerechtigkeit Jesu Christi für gerecht erklärt. Das ist Gnade. Katholische Kirche sagt, das gibt es nicht, das ist unlogisch, dass Gott jemand gerecht spricht, der nicht wirklich gerecht spricht. Aber das gehört zu dem Geheimnis der Gnade Gottes, dass Gott uns, weil wir an Jesus Christus glauben, uns als gerecht erklärt, für gerecht erklärt, obwohl wir es nicht sind, obwohl wir Sünder sind. Das ist die Gnade Gottes. Gott ist auch gnädig, weil er seinen Geist in uns wohnen lässt und uns in das Bild seines Sohnes verwandelt und uns, wie gesagt, Gnadengaben schenkt, die wir zum Wohle anderer einsetzen können. Das gehört auch zu der Gnade Gottes. Jetzt Friede. Kapitel 6, Vers 15 spricht Paulus von der guten Nachricht, von dem Evangelium, als dem Evangelium des Friedens. In Kapitel 2, Vers 14 sagt er auch von Jesus Christus, dass er, der Sohn Gottes, der Erlöser, unser Friede ist. Er kam, um Frieden zu verkündigen. Kapitel 2, Vers 17. Dadurch ist klar, dass Paulus, wenn er von Frieden spricht, sich in erster Linie auf den Frieden bezieht, den Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz zwischen Gott und den Menschen geschaffen hat. Das ist die biblische Definition von Frieden. Das ist nicht ein menschlicher Versuch, irgendwie alles gut zu machen zwischen Menschen, sondern Friede, wie Gott sich das vorstellt, ist erstens eine Klärung der Beziehung zwischen ihm und uns. Und Jesus Christus ist wiederum die Schlüsselperson, die diesen Frieden zwischen Gott und uns erstellt. Und die Beziehungen zwischen Menschen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, lassen sich erst dann lösen, wenn wir im Frieden mit Gott sind. Deshalb sagt auch die Bibel, die Menschen sprechen von Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Frieden ist nur dann möglich, wenn wir im Frieden mit Gott sind. Und wenn Jesus Christus sein Reich einführen wird, wird wirklich Friede herrschen, weil wir wirklich so leben werden, wie Gott sich das vorgestellt hat. Weil wir den Frieden Gottes haben, und das ist sehr wichtig, dass wir uns das wirklich deutlich machen, wenn wir das Wort Gottes lesen, können wir Frieden mit anderen haben. Viele Probleme, die wir haben in der Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Beziehungen zu den Menschen haben, damit zu tun, dass wir nicht verstehen, welchen Frieden wir in Jesus Christus haben, welchen Frieden Gott geschaffen hat. Und wenn wir das wüssten, dann würden wir uns freuen, würden wirklich locker umgehen und Gott vertrauen, dass er auch in der Lage ist, auch Frieden zwischen uns auch zu schaffen. Ich komme zum Schluss. Was für ein Privileg ist es, den Glauben zu haben? Was für ein... Vielleicht hast du den Eindruck, es geht mir schlecht, es ist nicht perfekt in meinem Leben, aber bedenke das, was für ein Privileg, was für ein Vorrecht ist es, den Glauben von Gott geschenkt zu haben, die Gnade Gottes erfahren zu haben und mit ihm in Frieden zu sein. Das sollte große Freude in uns bewirken, Zuversicht, innere Ruhe. Wir sind so sehr an unseren kleinen christlichen Gewohnheiten gewöhnt, dass wir manchmal vergessen, was es bedeutet, ein Kind zu sein, ein Kind Gottes zu sein und in Christus zu sein. Lass uns das wieder entdecken. Der Brief an die Epheser erinnert uns daran, wie wunderbar auch Gottes Plan ist und welchen Wert der Herr uns beimisst, weil wir seine Gemeinde sind, die er liebt, seine geliebte Kinder, die Braut Christi, Männer und Frauen, die aus allen Nationen, aus allen Hintergründen erlöst wurden, um zu dienen, um den Ruhm Gottes in alle Ewigkeit zu verkünden. Das ist unsere Bestimmung. Amen.